Man nennt sie auch den Entdecker des Hungersignals. Was ist Ghrelin und wie funktioniert es?
Wir waren überrascht, dass wir vor etwa 15 Jahren tatsächlich ein Peptid gefunden haben im Magen, der bis dahin eigentlich nicht als ein sogenanntes endokrines Organ galt, also ein Organ, was Hormone herstellt. Aber dieses Peptid stellte sich damals ein Hormon heraus, das Ghrelin genannt wurde. Und wir fanden dann, dass dieses Hormon im Gehirn wirkt, um Appetit anzuregen, um Hunger zu erzeugen, aber auch über das Gehirn dann zurückspiegelt Effekte auf zum Beispiel das Fettgewebe, sodass dort Kalorien effizienter gespeichert wurden. Und seitdem sind viele Versuche gelaufen und viele Studien, wo wir versucht haben, diese Ghrelinwirkung zu blocken, um vielleicht Adipositas zu therapieren. Und das hat zwar insofern funktioniert, als dass wir tatsächlich so einige der Effekte von Ghrelin blocken können, sich aber herausstellt, dass das auf das Körpergewicht insgesamt bei der Adipositas nicht genug Effekte hat, weil es wohl zu viele redundante andere Signale gibt, die dann diese Funktion übernehmen.
Aha. Nun haben Sie aber doch einen Wirkstoff schon in die klinische Studie gegeben, der aus drei verschiedenen Molekülen besteht, die Sie gefunden haben, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja. Gibt es da schon eine Tendenz oder darf man darüber noch nicht sprechen?
Ja, also das sind andere Magen-Darm-Hormone. Dazu gehört das GLP-1, ein sogenanntes Inkretin-Hormon, das GIP, auch ein Inkretin, das Glucagon und einige andere, die wir dann von dieser Ghrelin-Forschung kommend darauf untersucht haben, wie diese Signale im Gehirn wirken. Und wir wurden inspiriert durch Ergebnisse aus der chirurgischen Forschung, wo man gelernt hat, dass ein Magen-Bypass, der eigentlich sehr, sehr gut wirkt, bei einer massiven Adipositas und Körpergewicht dann zu verringern, diese Magen-Bypass-Operationen führen auch dazu, dass sich der Stoffwechsel ganz rasch verbessert, noch bevor Gewicht abgenommen wurde. Und wir haben uns dann überlegt, Mensch, da ist doch irgendwas auch mit den Hormonen am Mechanismus dran, und haben gelernt, dass ein Teil dieser Hormone, die ich gerade erwähnt habe, tatsächlich sich rasch verändern nach diesem chirurgischen Eingriff und wahrscheinlich diese Verbesserungen im Stoffwechsel mit antreiben. Und wir haben also dann durch diese Untersuchungen an diesen chirurgischen Modellen gelernt, welche sind denn die wichtigen Signale. Und haben die dann zusammengesetzt in möglichst einzelne Moleküle, die aber verschiedene Hormonwirkungen auf sich vereinen, von denen wir annahmen, dass diese essentiell sind. Mhm. Und diese sogenannten dann Dualen und Triagonisten haben sich ganz gut geschlagen in vorklinischen Studien und sind jetzt in klinischen Studien mit einigen großen pharmazeutischen Firmen. Allererste klinische Daten sehen gut aus. Aber es wird noch 2-3 Jahre dauern, bis so die Phase-2-Studien wirklich veröffentlicht werden. Und dann müssen wir mal sehen, ob es die Chance gibt, mit diesen Polyagonisten, wie wir sie nennen, vielleicht einen Teil dieser Adipositas- und Diabetes-Epidemie aufzuhalten.
Also Sie sind jemand, der schon immer sehr stark auch als Scharnier sich sieht zwischen der Grundlagenforschung und der praktischen Anwendung.
Das hat sich so ergeben, das sieht man so auch als junger Mensch immer nicht so kommen. Ich bin Mediziner, Arzt und als Kliniker ausgebildet, zunächst in der inneren Medizin, auch mal in der Tropenmedizin und in der Psychiatrie. Und irgendwann war dann dieses Zusammenspiel von Organen besonders interessant einfach, wie über Hormonkommunikation, also das Gehirn mit dem kardiovaskulären, mit dem gastrointestinalen System kommuniziert. Und über einen Forschungsaufenthalt kam es dann eben zu dieser Entdeckung mit dem sogenannten Hungerhormon. Und wenn einen das dann mal so packt, dann möchte man mehr wissen. Und naja, jetzt fast 20 Jahre später ging es wirklich nie wieder in die Klinik zurück als Kliniker, der Patienten wirklich behandelt, sondern war die Wissenschaft das, was immer so das nächste Projekt angetrieben hat. Trotzdem glaube ich auch immer informiert durch und im Hinblick arbeitend auf die klinische Anwendung. Und ich bin manchmal ein bisschen in Sorge, dass diese Art gemeinsame Interesse zwischen klinischem Hintergrund und grundlagenforschungsausgerichtetem Denken so ein bisschen ausstirbt, weil das wissenschaftliche Arbeiten immer komplizierter, immer schneller, immer kompetitiver wird. die klinische Ausbildung immer noch dieselbe, wenn nicht mehr Energie und Aufwand erfordert, sodass, glaube ich, dieser Spagat noch schwieriger ist, als er vor 20 Jahren war.
War das der Grund, dass Sie den Pioniercampus in München gegründet haben?
Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Spagat. Da sollen natürlich auch Biomediziner arbeiten, um neue Werkzeuge und Tools und Ansätze zu entwickeln, um nochmal einen transformativen Sprung nach vorne in der Stoffwechselforschung zu machen. Aber der Hauptspagat, den wir da im Sinn haben, ist der der Kooperation zwischen Biomedizinern und Ingenieuren. Also wir wollen wirklich, dass Ingenieurwissenschaften, Leute, die eigentlich was völlig anderes im Sinn haben, kleine Shuttles entwickeln, Nanotechnologie, neue Bildgebungsansätze, sich jeden Tag hinsetzen, zusammen mit auch Chemikern, Physikern und eben Biomedizinern, um zu sehen, was ist denn vielleicht ein Instrument, was ist vielleicht ein neuer technologischer Ansatz, der dann sozusagen eine völlig neue Ära einläuten kann in bestimmten Fragestellungen der Biomedizin. Wenn man sich die Wissenschaftsgeschichte anschaut, war das immer so, dass das bessere Mikroskop oder die bessere Bildgebung oder die bessere technologische Herangehensweise an Molekülisolierung zu so einem Sprung geführt hat. Und da haben wir Hoffnung, dass wir mit diesem neuen Campus in München innerhalb des Helmholtz-Zentrums eben so eine attraktive Landschaft schaffen, wo das diese Art aggressive interdisziplinäre Kooperation zu diesen Erfolgen führen könnte.
Nun waren Sie ja auch sehr oft in Amerika und Sie sind ja jetzt auch noch Professor in Deutschland und an der Yale-Universität als außerordentlicher Professor. Ist es für Sie so, dass Sie auf diese Weise das Beste von beiden Systemen rausbekommen?
Ja, das wäre schön und das ist die Intention. Ich war 12 Jahre in den Vereinigten Staaten, habe diese Zeit sehr genossen und dort Vorzüge des Wissenschaftsbetriebs kennengelernt, von denen ich denke, dass man hier weiterhin sich das eine oder andere abschauen kann. Der Pioneer Campus zum Beispiel ist ein bisschen ausgerichtet an dem Modell von Janelia Farm in Virginia, die Jugend-Elite-Organisation, wenn man so will, von Howard Hughes. Auf der anderen Seite gibt es durchaus ganz klare Stärken des europäischen und gerade des deutschen Wissenschaftsbetriebes, die wohltuend sind im Vergleich zum amerikanischen System. Sind nicht jeden Tag die Flexibilitäten geboten, dass man diese beiden Systeme und die Stärken dieser beiden Systeme zusammenbringen kann. Das erfordert Geduld, aber das ist natürlich die Idee. Und ich denke, da geht es schon in die richtige Richtung, auch zwangsläufig durch den Austausch an jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der heute mehr als vor zwei Jahrzehnten in beide Richtungen geht. Wir haben heute amerikanische Studenten und Postdocs, die bei uns Ausbildung machen und dann zurückgehen in die USA. Genauso wie natürlich nach wie vor deutsche Studenten, die in die USA gehen als Postdoc. Aber es ist alles sehr viel mehr internationalisiert und ich denke, letztlich ist das die Ebene, auf der die Innovation auch des Wissenschaftsbetriebes stattfinden muss. Nicht von top-down, sondern von bottom-up.
Ah, ja. Ich wollte Sie fragen, was würden Sie denn einem jungen Biomediziner raten, der ja nach Abschluss seiner Doktorarbeit möglichst anwendungsnah arbeiten möchte?
Ja, ich denke, jeder muss natürlich seiner Vision folgen, denn dieser Job oder diese wissenschaftliche Herausforderung ist letztlich immer mit Frustration verbunden und mit Ablehnung. Paper werden abgelehnt und Stipendienanträge werden nicht so schnell gefördert, wie man sich das wünscht, etc. Die Ergebnisse kommen nicht so, wie man sich das vorstellt. Also man muss sehr, sehr viel Leidenschaft mitbringen, um genug Freude an diesem Beruf zu haben. Deswegen glaube ich, ist die Begeisterung für die Fragestellung ganz entscheidend. Und die führt einen dann schon immer letztlich in die richtige Richtung. Also ich würde, wenn ich einen Rat geben müsste, raten, weniger programmatisch zu denken, weniger rationell karriereorientiert, sondern schon auf die Leidenschaft und die Begeisterung für eine bestimmte Fragestellung zu hören. Und der Rest ergibt sich dann hoffentlich.
Jetzt würde ich gerne nochmal zu Ihrer Woche in Frankfurt als kleinen Rückblick Sie fragen, also Sie waren ja jetzt als Rolf Sammet Gastprofessor da. Wo sind denn die Anknüpfungspunkte zu der Forschung an der Goethe-Universität?
Die sind natürlich vielseitig und bauen durchaus auf schon bekannten Interaktionen und Kommunikationen, die wir bereits mit der Uni Frankfurt haben, die wir auch haben mit der Firma Sanofi, wo ich gestern einen Tag verbringen durfte. Da gibt es bereits bestehende Kooperationen. Einige meiner früheren Fellows und Grad Students arbeiten jetzt in Frankfurt. Also es gibt da bestehende Links. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie gelungen translationale Interaktion an der Universität Frankfurt funktioniert, wie tatsächlich die Kliniker und die Grundlagenforscher sich kennen und integriert interdisziplinär zusammenarbeiten. Das begegnet einem nicht überall, dass diese Art translationale Forschung im Team so hervorragend funktioniert, wie man merkt, gerade im Bereich der kardiovaskulären Forschung, aber glaube ich auch im Bereich der Hämatologie, der Neurowissenschaften, wo internationale Top-Grundlagenforscher tatsächlich in ständiger Kommunikation sind mit den Klinikern nebenan. Und ich denke, das ist ein Spirit, den ich auch ein gutes Stück weit nochmal mit nach Hause nehme, nach München, damit wir da in dieselbe Richtung uns auch nochmal verbessern.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.